Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer und ich wünsche einen guten Tag. Am Frankfurter Flughafen entsteht ein drittes Terminal. Es ist die zurzeit wohl größte private Baustelle Europas. Doch es gibt ein Problem mit belasteten Böden. Warum das die Anwohner beunruhigt, dazu gleich mehr. Wir berichten, wie die Europäische Union den illegalen Handel mit Welpen und anderen Haustieren stoppen will, wie sicher es auf deutschen Feldern beim Einsatz von Pestiziden zugeht, was noch gegen die afrikanische Schweinepest getan wird bzw. getan werden muss und im Verbrauchertipp, wie Sie als Haus- oder Wohnungseigentümer damit Ihre kleine Rente aufstocken können und trotzdem weiterhin in Ihren vier Wänden wohnen. Doch zuerst ein Blick nach Berlin mit dem Umweg über die USA. Dort hat eine Journalistin der New York Times aufgedeckt, dass eine Firma die Gesichtserkennung in breitem Ausmaß umsetzt und nutzt. Eine Methode, auf die nicht nur die Polizei in den USA bei Ermittlungen zurückgreifen würde, auch Ermittler hier hätten gerne diese Möglichkeit. Das wiederum alarmiert Datenschützer aus Berlin, Markus Sambale.
Es ist ein Albtraum für alle, denen Datenschutz und Privatsphäre wichtig sind. Mehr als 3 Milliarden Fotos von Personen hat eine amerikanische Firma nach eigenen Angaben in einer Datenbank zusammengestellt. Bilder, die im Netz öffentlich zugänglich waren, also etwa in sozialen Netzwerken, nicht auf privat gestellt waren. Das Unternehmen bietet US-Behörden nun als Dienstleistung an, per biometrischer Gesichtserkennung Verdächtige zu identifizieren. Ulrich Kelber, der Bundesdatenschutzbeauftragte, sieht eine automatische Gesichtserkennung mit Sorge und er warnt vor einem tiefen Eingriff in Grundrechte. Wenn Leute befürchten, auf einer Demonstration identifiziert und gespeichert zu werden, obwohl sie sich gesetzestreu verhalten, dann könnten sie ihr Verhalten ändern und nicht mehr demonstrieren gehen, sagte Kelber gestern schon. In einem Interview des Redaktionsnetzwerks Deutschland sagte der Datenschutzbeauftragte jetzt, er würde es begrüßen, wenn in Europa die Gesichtserkennung im öffentlichen Raum untersagt würde.
Datenschützer sind alarmiert über die Gesichtserkennung bei Ermittlungen mit Fotos aus dem Internet. Markus Sambale aus Berlin. Es ist die zurzeit wohl größte private Baustelle Europas, das geplante Terminal 3 am Flughafen Frankfurt am Main. Dieses Terminal allein wird in der Endausbaustufe schon so groß wie der heutige Flughafen in Berlin Tegel sein. Die meisten Erdaushubarbeiten sind inzwischen geschehen. Der Hochbau beginnt, aber es gibt auch ein Problem. Ein Teil des Aushubs ist mit giftigen Chemikalien belastet. Diese stammen wohl aus Löschschaum der Feuerwehr der US-Armee, die diesen Teil des Rhein-Main-Flughafens bis 2006 genutzt hatte, auch für Einsätze im letzten Irakkrieg. Nun soll für die giftige Hinterlassenschaft auf dem Frankfurter Flughafengebiet ein Zwischenlager entstehen. Den Antrag dazu hat der Flughafenbetreiber Fraport gestellt. Bürgerinitiativen im Flughafenumfeld sind beunruhigt. Ludger Fittgau.
Im Kleinbus der Fraport AG geht es von der Unternehmenszentrale aus in den südlichen Teil des Rhein-Main-Airports. Neben mir sitzt Udo Bank, Bereichsleiter für Infrastruktur am Flughafen Frankfurt am Main. Das Fahrziel, eine riesige Halde aus Erde, etwa 20 Meter hoch, auf der Fläche mehrerer Fußballfelder. Unmittelbar westlich des neuen Terminals 3, der gerade gebaut wird. Hier lagern rund 600.000 Kubikmeter Aushub aus der Raugrube des neuen Flughafenabfertigungsgebäudes. Der Boden hier war mit sogenannten per- und polyfluorierten Chemikalien, kurz PFC, belastet. Die US-Militärs, die bis 2006 diesen Teil des Rhein-Main-Flughafens betrieben, hatten offenbar Löschübungen mit Schaum gemacht, dem heute verbotene Chemikalien beigemischt waren. Fraport-Manager Udo Bank.
Das ist das Lager und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass es sich nicht um eine Deponie handelt. Deponien sind in Deutschland streng gesetzlich geregelt. Wir haben relativ komplexe Antragssituationen und das ist ein normales Bereitstellungslager, wie sie es eigentlich auf jeder Baustelle haben, in der Bodenaushub stattfindet. Natürlich hier an der Stelle mit PFC-Belastung und Sie sehen auch die schwarze Folie, die letztendlich diese Halde davor absichert, dass Regenwasser, Sickerwasser letztendlich in den Boden hineinkommt.
PFC, das sind laut Umweltbundesamt Chemikalien, die zwar nicht allzu giftig sind, wenn man mit ihnen nur kurzzeitig über die, Zitat, Nahrung, die Luft und die Haut belastet wird. Bei Dauerkontakt wird jedoch die Entstehung von Leberkrebs und anderen Tumoren gefördert, befürchtet die Behörde. Die perfluorierten Chemikalien können in Kläranlagen nicht abgebaut werden. Wasserlösliche PFC werden über Flüsse und Meere weltweit verbreitet. Sogar in entlegenen Gebieten wie der Arktis und den dort lebenden Tieren werden diese Verbindungen gefunden, so das Umweltbundesamt. Das Bündnis der Bürgerinitiativen gegen den Ausbau des Rhein-Main-Flughafens bezweifelt, ob Plastikfolien wirklich verhindern können, dass mit PFC kontaminiertes Sickerwasser vom Fuße der Halde ins Grundwasser vordringt. BI-Sprecher Wolfgang Häubner vermisst etwa Spundwände, die das möglicherweise giftige Wasser effektiv in Rückhaltebecken sammeln.
Wo sind die Bordwände, wenn das Wasser etwas höher steigt? Wo sind die Wände, damit wirklich gewährleistet ist, dass das alles aufgenommen wird, das Wasser? Und deshalb haben wir als Bürgerinitiativen, und da gehen wir auch konform mit den Gemeinden südlich des Flughafens, dieses muss ein öffentlich bestellter, neutraler Gutachter sich anschauen und dort dann ein Gutachten erstellen.
Für die Genehmigung eines Zwischenlagers für kontaminierte Böden auf dem Flughafengelände ist das Regierungspräsidium Darmstadt zuständig. Guido Martin ist der Sprecher der Behörde. Er sieht keine akute Gefahr, dass kontaminiertes Sickerwasser von der Halde ins Grundwasser oder gar in Trinkwasserbrunnen der Umgebung gelangen könnte.
Das Wasser wird auch aufgesammelt, von daher besteht jetzt weder akut noch auch mittelfristig irgendeine Gefährdung. Mit dem derzeitigen neuen Verfahren geht es jetzt darum, ein Zwischenlager zu genehmigen, was dann nochmal höhere Sicherheitsanforderungen auch zur Absicherung des Bodens vorsieht. Das sind Nutzungen, die auf maximal 5 Jahre begrenzt sind. Und innerhalb dieser Zeit hat dann der Eigentümer des Bodenmaterials Zeit, ein geeignetes und auch für ihn wirtschaftlich sinnvolles Verfahren vorzuschlagen, mit dem dann dieses Material entweder verwertet oder entsorgt werden kann.
Die Bürgerinitiativen gegen den Flughafenausbau fordern nun das Regierungspräsidium Darmstadt auf, die mögliche Zwischenlagerung der giftigen Altlasten des Flughafens wirklich nur für 5 Jahre zuzulassen. BI-Sprecher Wolfgang Häubner.
Für die Bürgerinitiativen ist eines vollkommen klar. Wenn es ein Zwischenlager geben sollte, was für 5 Jahre genehmigt wird, dann erwarten wir, dass der RP Sorge trägt, dass nach 5 Jahren dieser gesamte Aushub beseitigt ist, beziehungsweise dass der Aushub entsprechend neutralisiert ist und nicht mehr schädlich ist.
Das Genehmigungsverfahren für das Zwischenlager wird zügig abgeschlossen sein, teilt das Regierungspräsidium Darmstadt mit. Denn dort, wo der kontaminierte Boden jetzt ist, kann er nicht mehr lange bleiben.
Giftige Altlasten am geplanten Terminal 3 des Frankfurter Flughafens, Ludger Fittkau berichtete. Bei Tiertransporten denken viele erst einmal an Schweine, Rinder oder Hühner. Aber auch Hunde werden transportiert und insbesondere Welpen auch häufig illegal und dann unter tierquälerischen Bedingungen. Angeboten werden die Tiere meistens im Internet. Die Europäische Union will jetzt gegen den illegalen Handel mit Haustieren vorgehen. Aus Brüssel berichtet Giselle Ucker.
Der Haustierhandel. Er boomt. Bei Fotos von süßguckenden Chihuahuas im Netz ist es ja auch schwer, dem Kauf zu widerstehen. Vor allem, wenn der Preis stimmt. Das Problem? Viele Moderassen werden anonym und illegal verkauft. Gezüchtet im Ausland. Lisa Hoth vom Deutschen Tierschutzbund.
Ja, von Züchten kann man teils eigentlich gar nicht sprechen. Es sind oftmals Vermehrer, die in widrigsten Verschlägen die Tiere halten, also unter furchtbarsten Bedingungen. Teils werden die Rüden zum Beispiel mit Elektroschocks dazu bewegt, die Mutterhündinnen zu decken. Die Mutterhündinnen werden teils angebunden, damit sie eben in jeder Läufigkeit dann gedeckt werden.
Für die Welpen, die solche illegalen Züchter im Ausland ohne großen Kostenaufwand regelrecht produzieren, geht's oft quer durch ganz Europa. Ein lukratives Geschäft, denn die Nachfrage ist hoch. Zum Beispiel in Deutschland.
Auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass der illegale Tierhandel auch nicht ausreichend bekämpft wird. Grund dafür sind zum Beispiel, dass die Strafen zu gering sind, um eben wirklich abschreckend zu wirken. Und auch generell, dass die Länder noch nicht so gut zusammenarbeiten, wie sie es eigentlich müssten.
Das ist dieser Europäischen Union unwürdig, dass wir das eben so hinnehmen,
sagt Jutta Paulus, Europaabgeordnete der Grünen. Sie, wie auch andere Parlamentarier des Umweltausschusses, setzen sich dafür ein,
dass selbstverständlich die Kontrollen besser werden müssen, auch die Kontrollen an der Grenze.
Auch weitere Vorgaben sollen in Zukunft EU-weit gelten und das illegale Züchten von Hunden oder Katzen verhindern. Reguliert werden soll zum Beispiel auch,
wie Haustiere gezüchtet werden dürfen, auch beispielsweise, wie oft muss da ein Tierarzt hinkommen, was muss da kontrolliert werden. Es muss ein EU-weites Register geben für Hunde und Katzen, das heißt ein Register, wo man auch nachverfolgen kann, wo kommt das Tier her, wo kommt das Elterntier her, wer hat das Tier gezüchtet und idealerweise auch, wann sind welche Impfungen erfolgt.
Fast der gesamte Umweltausschuss hat für die Vorschläge zur Verbesserung des Haustierschutzes gestimmt. Jutta Paulus hält es deshalb für sehr wahrscheinlich, dass sich auch Parlament und Kommission der EU dafür einsetzen werden.
Auf EU-Ebene soll gegen den illegalen Welpenhandel vorgegangen werden, Giselle Oka aus Brüssel. Die bisher in den USA geführten Gerichtsverfahren gegen Bayer Monsanto haben alle eins gemeinsam. Die an Krebs erkrankten Kläger hatten das Pestizid Glyphosat über viele Jahre in großen Mengen sowie sehr intensiv eingesetzt. Jenseits der Beweisführung, ob jetzt ausweislich, nachweislich Glyphosat die originäre Ursache für die Erkrankung der Kläger ist, stellt sich eigentlich bei jedem Pflanzenschutzmittel die Frage, wie lässt es sich sicher anwenden, sodass Nutzen für den Ernteertrag und Risiken für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt in angemessenem Verhältnis stehen. Mit solchen Fragen beschäftigt sich das Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR, und sein Schwesterinstitut, das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, BVL. Das ist die deutsche Zulassungsbehörde für Pestizide. Das Ergebnis: Agrarunternehmer, Landwirte und Gartenbaubetriebe müssen viele Vorschriften beachten. Die Diskussion darüber konnte Daniela Siebert auf und vor den Bühnen auf der Grünen Woche in Berlin verfolgen.
Wie gesundheitsbewusst Profis Pflanzenschutzmittel anwenden, da gibt es in Deutschland eine Kluft zwischen Theorie und Praxis. Bei der Zulassung werde über Pflanzenschutzmittel streng geurteilt, betont Sabine Martin vom Bundesinstitut für Risikobewertung BfR.
Nur wenn bei bestimmungsgemäßer Anwendung keine Auswirkungen auf die Gesundheit zu erwarten sind, werden diese Pflanzenschutzmittel zugelassen.
Winzer, Landwirte, Obstbauern und andere professionelle Anwender müssen zudem beim Einsatz von Pestiziden sehr viel beachten. Die Details der Gebrauchsanleitung des Herstellers und die Anwendungsbestimmungen, die das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, kurz BVL, festlegt. Ohnehin müssen Profis eine Sachkundeprüfung ablegen und regelmäßige Fortbildungen absolvieren. Berücksichtigt werden dabei sowohl die Risiken für den Anwender, der das Pestizid ausbringt, als auch für die Personen, die später etwa Äste schneiden oder Früchte ernten. Auch für Anwohner und Nebenstehende trügen die Anwender die Verantwortung, betont Sabine Martin.
Nebenstehende sind eben Spaziergänger, Touristen, Wanderer und Ähnliches. Das sind Personen, die nun mal gar nichts mit den Pflanzenschutzmittelapplikationen zu tun haben, die sich auch nicht schützen werden, auch nicht schützen müssen. Es ist die Aufgabe des Anwenders, sicherzustellen, dass auch diese Personengruppen nicht gefährdet sind.
Zu den wichtigsten Schutzmaßnahmen gehören zum Beispiel abdriftreduzierende Spritzdüsen, geschlossene Fahrerkabinen für Traktoren und angemessene Arbeitskleidung. So viel zur Theorie. Die Praxis sieht anders aus. In vielen Betrieben werden die Regeln zum Schutz der Gesundheit nicht oder nicht umfassend befolgt. Besonders die 2019 erlassenen Anwendungsbestimmungen lösen bei Praktikern wie Sibylle Starke von der Brandenburger Önerland Agrargesellschaft viel Unmut aus.
Die Vielzahl dieser Anwendungsbestimmungen, also in Praktika, sieht nicht mehr durch.
Obstbauer Jens Stechmann aus dem Alten Land berichtet aus seiner Branche.
Man kann im Internet nachschauen, welche Anwendungsbestimmungen für welche Pflanzenschutzmittel erforderlich sind. In der Praxis ist diese Viertelstunde oft nicht da.
Kohlbauer Christian Ufen aus Dithmarschen berichtet gar, er verlasse sich lieber auf seinen eigenen Instinkt und seine Erfahrung als auf die Anwendungsbestimmungen. Seit letztem Jahr können Verstöße auch mit Bußgeldern geahndet werden. EU-weit wurden die Regeln entsprechend harmonisiert. Dazu Friedel Kramer, Präsident des BVL.
Bußgelder können erhoben werden, insbesondere dann, wenn Vorschriften zum Anwenderschutz nicht beachtet werden, insbesondere im Wiederholungsfall. Es gibt also Stichprobenkontrollen, die dann zufällig entstehen, und es gibt ganz gezielte systematische Kontrollen.
Neben Überforderung und Ignoranz gibt es auch sachliche Gründe, warum die Anwendungsauflagen für Pflanzenschutzmittel nicht immer eingehalten werden. Manchmal bietet der Handel gar keine passenden Produkte an, manchmal sind sie schlicht zu teuer. Traktoren mit ausreichend aerosoldichter Fahrerkabine stehen in den wenigsten Betrieben, weiß etwa Markus Röver vom BVL. Doch man könne andere Modelle häufig gut nachrüsten, etwa mit hochwertigen Filtern. Mitunter sind die Regelungen auch nicht praxistauglich. Die Behörden haben dafür ein offenes Ohr. Deshalb ist jetzt beim Mischen von Pestiziden statt Ganzkörperanzug auch eine sogenannte Ärmelschürze zulässig. Ähnlich wie bei einem Tellerwäscher werden nur Arme und die Vorderseite des Rumpfes geschützt. Markus Röver.
Es gibt viele Tätigkeiten im Umgang mit Pflanzenschutzmitteln, wo Sie nur von vorne in Kontakt mit dem Pflanzenschutzmittel kommen können. Das ist zum Beispiel Ansetzen der Spritzflüssigkeit, Befüllen der Spritze. Da brauche ich keinen Schutzanzug mit hohem Schutzniveau, deshalb die Ärmelschürze, in die steige ich von hinten rein und kann sie ganz schnell, ohne die Schuhe beispielsweise ausziehen zu müssen, hinterher ablegen und verstauen.
Schaut man langfristig auf das Thema, so wurde in Sachen Pestizide und Gesundheitsschutz schon viel erreicht. Noch vor ein paar Jahren sei beim Sprühen sogar getrunken und gegessen worden, berichtet Landwirt Ufen. Und auch BVL-Chef Friedel Kramer bekennt.
Ich komme selbst auch aus der Landwirtschaft und ich will Ihnen besser die Beispiele, wie wir früher mit Pflanzenschutzmitteln umgegangen sind, was ich noch auf meinem Lehrbetrieb in den 80er Jahren gelernt habe, vorenthalten. Das wäre nicht im Sinne dessen, was ich heute hier fachlich vertrete.
Also wer als Profi hemdsärmelig Pestizide einsetzt, der muss neuerdings auch mit Bußgeldern rechnen. Daniela Siebert berichtete von der Grünen Woche. Ein paar Kilometer im Westen und ein paar Kilometer im Osten. Es ist nicht mehr viel, was deutsche Wildschweine von infizierten Artgenossen in Belgien oder Polen trennt, die afrikanische Schweinepest erwischt haben. Falls in Deutschland infizierte Wildschweine gefunden würden, hieße dies keine Exporte mehr von deutschen Mastschweinen in Ländern außerhalb der EU. Das wäre wirtschaftlich zumindest eine Weile zu verkraften, weil dann anstelle der Deutschen wahrscheinlich die Spanier nach China liefern könnten und die Deutschen dann nach Spanien. Ein Ausbruch in einem Zuchtbestand käme jedoch einer mittleren Katastrophe gleich. In diesem Fall müssten wahrscheinlich viele Tiere gekeult werden. Kein Wunder, dass die afrikanische Schweinepest die Diskussion auf der Grünen Woche beherrscht. Dieter Nürnberger war dort.
Hast du uns auch mit Füßen drauf? Inzwischen ist in der Russlandhalle auf der Grünen Woche wieder Routine eingekehrt. Wer möchte, kann landestypische Spezialitäten probieren. Allerdings ist Schweinefleisch in diesen Tagen tabu. Und diese Vorgabe war auch der Grund für Aufregung an den russischen Ausstellungsständen gleich am Eröffnungstag. 1,5 Stunden sperrte das zuständige Veterinäramt die Halle. Lars Jäger von der Messe Berlin ist Projektleiter der Grünen Woche.
Und zwar ist es der Kontrolle aufgefallen, dass einzelne russische Aussteller tatsächlich ein verpacktes Produkt in der Vitrine hatten, wo Schweinefleisch mit eingearbeitet wurde. Und um dort sicherzustellen, dass wir alle eingeführten Produkte auch finden, hat das Veterinäramt darum gebeten, dass wir die Halle sperren, dass wir kurz und zügig alle Stände uns anschauen und die entsprechenden Produkte aus den Vitrinen nehmen.
An 2 Ständen wurden Fleischprodukte beschlagnahmt. Die Angst vor der Schweinepest hat längst auch die Grüne Woche erreicht, denn die Gefahr rückt näher. Rund 20 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt wurde Anfang Januar auf polnischem Boden ein totes Wildschwein gefunden, verendet an der afrikanischen Schweinepest. Politik und Behörden sind alarmiert und die Messeleitung der Grünen Woche hat Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Lars Jäger.
Obwohl wir kein ausdrückliches Verbot von unserem Veterinäramt erteilt bekommen haben, haben wir im 2. Jahr übrigens auf Schweine als Ausstellungstiere hier verzichtet.
Menschen können sich nicht anstecken, weder vom Fleisch infizierter Tiere noch durch Kontakt mit ihnen. Das Virus befällt ausschließlich Wild- und Hausschweine. Gegen die Ausbreitung hilft nur Vorbeugung, sagt Thomas Mettenleiter, Präsident des Friedrich-Löffler-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Seit dem ersten europäischen Fall 2007 in Georgien habe man Zeit gehabt, sich auf die Ausbreitung einzustellen. Mettenleiter sieht Deutschland hier gut aufgestellt.
Wir sind recht gut vorbereitet, was die Maßnahmen angeht, zur Früherkennung, zur Diagnostik. Wir haben gesetzliche Grundlagen angepasst, die es erlauben sollten, jetzt auch die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Das heißt aber nicht, dass das jetzt alles in Stein gemeißelt bleibt, sondern wir müssen weiter Flexibilität in der Seuchenbekämpfung natürlich achten, wie sich Szenarien entwickeln.
Allerdings bleibe das größte Risiko der Faktor Mensch oder das Wurstbrot-Szenario, wie Mettenleiter sagt. Denn weggeworfene, infizierte Schweinefleischprodukte können von Wildschweinen gefressen werden, die dann auch Zuchtschweine in Freihaltung leicht anstecken könnten. Auch über Kleidung ist eine Virusübertragung möglich. Sollte in Deutschland das Virus ausbrechen, dann seien Gegenmaßnahmen in den Ställen einfacher zu handhaben als im Lebensraum der Wildschweine, so Thomas Mettenleiter.
Das heißt, wir können dann davon ausgehen, die Infektion ist zwar im Stall, aber möglichst nicht nach außen. Und dann ist das, was wir an infizierten oder infektionsgefährdeten Tieren haben, im Stall zu sehen. Und das ist das dann, was die Tierseuchenbekämpfung macht, sie eliminiert diese Tiere. Wir haben solche umgrenzten epidemiologischen Einheiten in der freien Natur im Regelfall nicht.
Im Umfeld der Grünen Woche wird das Thema auch auf höchster Ebene besprochen. Es geht nicht nur um konkrete Präventionsmaßnahmen wie das Aufstellen von Zäunen an der polnischen Grenze, sondern auch um wirtschaftliche Risiken. Deutschland gehört zu den Top-Erzeugern von Schweinefleischprodukten. Der Übersprung des Virus würde vor allem die Exportwirtschaft hart treffen, weshalb beispielsweise mit der chinesischen Regierung darüber verhandelt wird, ob im Fall der Fälle Schweinefleisch zumindest aus in Deutschland dann nicht infizierten Regionen weitergeliefert werden könnte.
Dieter Nürnberger, und um die Lebensmittelsicherheit geht's auch morgen im Marktplatz ab 10.10 Uhr.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Mancher Rentner lebt in den eigenen vier Wänden, jedoch mit sehr kleiner Rente. Es gibt eine Möglichkeit, sein Haus zu Geld zu machen und weiter darin zu wohnen. Der Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
Aus ihrem Haus, in dem sie seit 50 Jahren wohnt, möchte die 84-jährige rüstige Mutter von Rüdiger Diekmann nicht ausziehen. Darum hat er mit seinen Geschwistern nach einer Lösung gesucht.
Wenn man eine Immobilie im Alter komplett unterhalten will, braucht man entsprechend finanzielle Mittel. Da unser Vater sehr früh gestorben ist, waren diese finanziellen Mittel so nicht vorhanden und wir mussten uns nach Alternativen umgucken.
Die gefundene Lösung: Verkauf des Hauses der Mutter mit abgesichertem Wohnrecht. In Betracht kommt eine solche Immobilienrente nur unter bestimmten Voraussetzungen, sagt Dr. Ralf Schärfling von der Verbraucherzentrale NRW.
Grundsätzlich sollte man also entweder bereits Rentner sein oder kurz vor dem Renteneintritt stehen. Dann hat man eine Immobilie, die entweder komplett schuldenfrei ist oder zumindest weitgehend schuldenfrei. Man hat den Wunsch, dass man so lange wie möglich in dieser Immobilie auch wohnen bleiben möchte.
Für den Verkauf ihrer Immobilie, der auf jeden Fall notariell beglaubigt werden sollte, gibt es für Rentner zwei zentrale Motive.
Das erste ist, ich habe ein lebenslanges Wohnrecht, das ist dann auch ganz wichtig im Grundbuch eingetragen. Und das zweite ist, ich bekomme ja eine Leibrente und auch diese Hürde muss ganz dringend im Grundbuch eingetragen sein.
Im Vertrag genau zu regeln ist auch, ob der Käufer sämtliche später anfallenden Instandhaltungskosten übernimmt oder ob sich der ehemalige Besitzer daran zu beteiligen hat. Mit der Rente aus Stein kann sich die monatliche Liquidität durchaus beträchtlich erhöhen. Nach Berechnungen der Deutschen Seniorenliga kann eine 75-jährige Seniorin bei dem Verkauf ihres Hauses im Wert von 350.000 Euro mit einer Leibrente von rund 1.150 Euro rechnen. Die Höhe der Rente hängt auch vom Alter und damit der statistischen Lebenserwartung ab, sagt Verbraucherberater Schärfling.
Jemand, der dann vielleicht mit 65 Jahren eine solche Immobilienrente abschließt, der wird dann mit einer geringeren monatlichen Rente rechnen können als jemand, der vielleicht schon 78 Jahre alt ist.
Außerdem kommt es entscheidend darauf an, den Wert der Immobilie verlässlich festzustellen. Auch wenn der Kaufinteressent eine Ermittlung vorgenommen hat, rät Ralf Schärfling.
Trotzdem würde ich hier noch ein eigenes Gutachten in Auftrag geben, um zu gucken, okay, inwieweit sind die Werte, die dort errechnet wurden, denn auch stimmig. Denn es ist schon ein Unterschied, ob die Immobilie dann mit 350.000 Euro bewertet wird oder mit 400.000 Euro. Das macht auch für die Höhe der späteren monatlichen Rente durchaus einen Einfluss.
Vor der Entscheidung für eine Immobilienrente sollte man sich gründlich informieren, denn
das ist ein Markt, in dem es bisher nur sehr wenige Anbieter gibt, was es sehr schwer macht, mehrere Angebote einzuholen und vernünftig miteinander vergleichen zu können.
Den Vertrag sollte dann noch ein Fachanwalt oder Notar des Vertrauens überprüfen, denn die Entscheidung für den Verkauf der eigenen Immobilie lässt sich schließlich nicht rückgängig machen.
Und diesen Verbrauchertipp von Klaus Deuse gibt's auch auf deutschlandfunk.de. Ab 12.10 Uhr hören Sie Neues vom Kohlestreit. Tschüss, sagt Jule Reimer.